nach dem Abendmahl nicht rausgegangen seid, ist ja doch ne, tief drin. Und ich kann jetzt mit der Luft nach hinten frei bis zum gegen das Gottesdienstende hin predigen und möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du das vorbereitet hast für heute Morgen. Und ich bete, Geist Gottes, dass du redest, dass du Herzen veränderst, mein eigenes und das aller, die zuhören. Ich bete, dass du Einzug hältst, dass du veränderst, dass du korrigierst und dass du uns neu ausrichtest auf dich hin, dass du uns neu einnordest, neu unseren Kurs korrigierst durch dein Wort und durch das, was du zu sagen hast, Gott. Wir wollen das ernst nehmen und wir wollen darauf hören. Und wer das glaubt und meint, der sage Amen.
Amen.
Amen. Okay. Stick-Variante ist gut. Dann machen wir das erste Bild. Ich habe keine Riesenpräsentation, aber ich habe euch drei Bildchen mitgebracht. Unsere Predigt heute heißt Ehre den Esel. Ich wurde zweimal gefragt, der Claudio hat mich gefragt und der Besucherservice hat mich gefragt. Ich habe den Satz dann ganz deutlich gesagt, Ehre den Esel. Es ist ja nicht so gängig und man erwartet den Titel nicht unbedingt. Der Esel ist ja eher ein Schimpfwort, so als Tiername. Jetzt heute lernen wir was. Ich habe heute von Bernd schon eine Menge gelernt über Gefahrenschilder. Dann habe ich voll ein schlechtes Gewissen gekriegt, ob ich heute meine Führerscheinprüfung nochmal bestehen würde. So diese ganzen Feinheiten, die es da doch gibt. Meine Herren, jedenfalls darfst du dann jetzt von mir was aus der Biologie lernen. Dann geht's zurück. Und jeder, der möchte, dazu. Der Hausesel, Equus asinus asinus, ist das lateinische Wort, ist ein weltweit verbreitetes Haustier. Seine Stammform ist der afrikanische Esel. Und dann gibt es noch die asiatischen Esel. Sind also aus der Oberart der Pferde entstanden. Anders als beim Pferd sind die Hufe des Esels einem steinigen, unebenen Untergrund angepasst. Sie geben ihm sicheren Halt, sind aber weniger zum schnellen Rennen geeignet. Trotzdem kann ein Esel in Ausnahmefällen bis zu, glaubt's oder lasst es bleiben, das Lexikon sagt's, 50 km/h schnell werden. Also sie können. Sie können. Esel stammen aus trockenen Ländern. Die Hufe kommen deshalb mit dem feuchten Wetter Mitteleuropas schlecht zurecht und neigen zur Bildung von Rissen und Löchern, die, wenn es nicht beseitigt wird, dort Fäulnisherde bilden können. Wenn du dir einen Esel anschaffst, ist das schon mal eine wichtige Information, dass du eine gute Hufpflege brauchst. Die Fellfarbe variiert von grau, braun bis schwarz, manchmal rötlich. Es gibt auch gescheckte Esel, es gibt auch Albino-Esel. Klassisch ist über den Rücken verlaufend so ein sogenannter Aalstrich, dieses, wo das Fell so ein bisschen hoch steht. Und der Bauch und der Bereich um Maul und Augen ist meistens heller, so weißlich. Sie haben in der Regel eine Stehmähne und einen in einer großen Quaste endenden Schwanz. Und die Ohren sind viel größer als Pferdeohren. Je nach Rasse haben Esel eine Schulterhöhe von 90 bis 1,60 Meter. Noch eine Information, die sehr interessant ist. Ein Unterschied im Verhalten. Pferde neigen in Stresssituationen ja zur Flucht, aber Esel bleiben, genau wie angewurzelt, stehen. Zusätzlicher Stress durch Schläge oder Schreie verstärkt diese Starre eher, woraus der Ruf des Esels als besonders stures oder dummes Tier resultiert. Okay. Ja, Esel hat man sehr gern als Reittiere verwendet oder verwendet sie auch noch und zum Ziehen von Wagen und zum Tragen von Lasten. Diese Beliebtheit liegt unter anderem an einem weiteren Vorteil oder Unterschied zum Pferd, nämlich dass ein Esel viel länger als ein Pferd ohne Wasser und ohne Nahrung auskommen kann. Es sind also sehr zähe Tiere. Die Bibel erwähnt 86 Mal den Esel. Was meint ihr denn wo? Das dürft ihr mal was sagen. In den Sprüchen? Wo noch? Das ist ja sehr, sehr, sehr spezifisch Neues Testament. Bitte? Bei Maria und Josef, da steht er überhaupt nicht drin. Es steht überhaupt nicht da drin. Als Maria? Zeig's mir, ich habe es nicht gefunden, Pastor. Zeig's mir. Steht da kein Esel drin. Was hat der Bernd gesagt? Wir kennen die Bibel immer noch nicht gut genug. Egal wie viele Krippenspiele du gesehen hast. Vermutlich war er ja auch dabei. Wer scheucht schon eine hochschwangere Frau kilometerweit durch die Pampa? Ich meine, es macht ja keiner. Aber in der Bibel, vielleicht habe ich es überlesen, der Bernd forscht. Ich habe es mit dem iPad, ich habe gesucht, ich habe Esel eingegeben, nix. Wo Jesus, richtig Guido, du hast recht, der Leiter der Jugendbibelschule. Jawohl, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, als sie ihm gehuldigt haben, ritt er auf einem Esel. Bei Bileam, okay, jetzt dürft ihr aufhören, jetzt erzähle ich weiter. Danke für die rege Beteiligung. Wusstet ihr, dass der Esel in den 10 Geboten vorkommt? Wäre euch wahrscheinlich nicht eingefallen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Esel oder Auto oder was auch immer heute da stehen würde. Aber Esel steht. Wo wir den Esel noch finden, ist bei Abrahams schwerstem Weg, den er wahrscheinlich in seinem Leben gegangen ist, nämlich auf dem Weg, seinen Sohn Isaak zu opfern. Da hat er einen Esel bepackt mit dem Zubehör. Da war ein Esel dabei. Aber gar nicht so oft, wie man das vielleicht denkt. Die Geschichte, die Eselsgeschichte, die wir uns heute etwas intensiver anschauen möchten, findet sich im Alten Testament, im 4. Mose, Kapitel 22. Wenn du deine Bibel dabei hast, es lohnt sich, das jetzt aufzuschlagen. 4. Mose, Kapitel 22. Das ist die Geschichte von Bileam. Einer von euch hat eben auch den Namen als Beispiel genannt. Das ist total korrekt. Die Geschichte zieht sich über mehrere Kapitel und ich möchte sie uns zusammenfassen, aber wir werden später noch in einzelne Verse genauer hineinschauen. Also zusammengefasst geht die Geschichte so: Israel war geistlich mal gut drauf. Ist ja auch schön, dass es solche Zeiten gab und auch beim Volk Gottes heute gibt, wo Menschen Gott nicht nur nach dem Namen folgen, sondern wirklich auch in ihrem Leben folgen. Und das war eine richtig starke Zeit. Und unter der Leiterschaft von Mose war Israel absolut siegreich. Sie haben mehrere Gebiete erobert. Sie haben Könige in Bedrängnis gebracht. Und nach einem solchen Sieg hat ein weiterer König eines benachbarten Landes, der König von Moab, der hat plötzlich Angst bekommen. Er hat gedacht, oh Mann, hier um mich herum, da machen die Völker platt und ich bin jetzt hier vielleicht der Nächste. Er hat sich überlegt, wie komme ich da gut raus, wo kann ich mir Hilfe herholen, damit dieses Volk mir nicht zum Untergang wird. Und seine Wahl, sein Vertrauen wirft er jetzt hier auf einen Mann, der Bileam heißt, der Sohn Beors. Wir haben nicht so viele Informationen über diesen Mann, aber er war wohl offensichtlich kein Jude, kein Teil des Volkes Gottes direkt, aber er hat irgendwie den Gott der Juden verehrt. Er hat Jahwe verehrt, er war prophetisch begabt und ja, so ein bisschen eine diffuse Persönlichkeitsbeschreibung. Verschiedene Lexika sagen verschiedene Sachen, aber das ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls ein Mann, dem man geistliche Kraft zugetraut hat. Im Buch Josua wird er übrigens auch noch mal erwähnt, im 13. Kapitel, da sagt die Schrift, er ist ein Wahrsager. Also die Grenze, wo ist die Quelle seiner Kraft, ist ja irgendwie fließend und nicht wirklich eindeutig. Das, was an Bileam bemerkenswert ist, ist, dass er im 24. Kapitel, im 17. Vers, sogar eine Prophetie ausspricht, die sich auf Christus bezieht. Und wo wir wirklich sehen können, Gott hat wirklich zu ihm gesprochen. Jetzt ist es also der Fall, dass der König von Moab seine Männer ausschickt zu Bileam und sie sagen ihm, komm doch und hilf uns, wir haben da ein Problem, verfluche uns dieses Volk. Wir haben schon gehört von dir, du hast einen Ruf, dass in deinem Umfeld übernatürliche Dinge passieren. Und wortwörtlich wird ihm hier gesagt, wenn du segnest, der ist gesegnet, wenn du verfluchst, der ist verflucht. Also es ist doch sehr schmeichelhaft, ne? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und bei dir klingelt und sagt, ich brauche deine Hilfe, weil ich weiß, du hast geistliche Kraft, weil bei dir laufen die Sachen. Das ist doch scheinbar ziemlich fein. Bileams Reaktion, wenn ihr das dann nachlest im 22. Kapitel, ist scheinbar echt geistlich. Denn er antwortet nicht spontan, sondern, was sagt der gute Christ, ich bete mal drüber. Lass uns mal eine Nacht drüber schlafen, bleibt hier bei mir, ich will drüber beten. Und so bleiben seine Antragsteller über Nacht. Interessant ist, die Bibel schildert das wirklich ganz im Detail, dass Gott in der Nacht die Initiative ergreift und Bileam anspricht. Der Erste, der was sagt, ist nämlich nicht Bileam, sondern Gott. Im 9. Vers sagt Gott zu ihm, wer sind diese Männer bei dir? Warum stellt Gott Bileam eine Frage? Sicherlich nicht, weil Gott nicht wusste, wer die Männer sind. Jemand sagte mal, wenn ein allwissender Gott einem Menschen eine Frage stellt, dann tut er das nicht, um Informationen zu erhalten. Die hat er nämlich schon. Sondern in dieser Frage steckt ja etwas anderes. Was hast denn du mit diesen Leuten zu schaffen? Was machen die bei dir? Weil eigentlich hätte Bileam nicht drüber beten brauchen. Wenn es bei dir heute Mittag klingelt und jemand sagt, verfluch mir doch mal die Iris oder die Gemeinde. Du hast so eine starke geistliche Kraft. Musst du nicht sagen, Moment, da muss ich mal drüber beten, ob ich das mache. Nee, oder? Es ist eigentlich wirklich klar, dass das nicht im Willen Gottes sein kann, das Volk Gottes zu verfluchen. Ist zumindest so meine Standardauffassung. Vielleicht siehst du das ja anders, aber ich denke nicht. Aber er hat drüber gebetet, dann tritt Gott auf den Plan und sagt hier, was sind das für Kerle, die bei dir sind? Gott wiederholt Bileam für den Fall, dass es noch nicht kapiert hat, glasklar, was sein Wille ist. Er sagt zu Bileam, ich will nicht, dass du mit ihnen gehst und meine Leute verfluchst. Das ist jetzt mal in anderen Worten, aber so steht das in der Bibel. Ich will das nicht. Der spirituelle Christ kniet sich dann hin und bewegt das Ganze nochmal. Okay, wie kann Gott das gemeint haben? Ich will nicht, dass du mit ihnen gehst. Vielleicht sagt er ja, ich will nicht, dass du jetzt mit ihnen gehst. Oder ich will nicht, dass du mit diesen Männern gehst. Oder vielleicht sollte ich mit dem Auto hinfahren oder mit dem Zug. Wie könnte Gott das gemeint haben? Wie können wir das auslegen, diesen Satz, ich will nicht, dass du mit ihnen gehst und mein Volk verfluchst? Vielleicht ist es euch noch nicht passiert, aber ich habe schon Leute getroffen, die so gedacht haben. Die Dinge verkompliziert haben, die in der Bibel stehen, die Gott ganz klar gesagt hat, wo du eigentlich nicht fragen musst, wie könnte Gott das gemeint haben? Oder lass uns doch noch mal drüber beten, die Luft kannst du dir sparen. Gott ist nicht irgendwie verworren, er ist ziemlich eindeutig. Okay. Jetzt geht's weiter. Bileam nimmt das zur Kenntnis. Der Morgen kommt, sie stehen alle auf, sie sitzen am Frühstückstisch und Bileam sagt, denn der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Ja, der Ralf hat sich geweigert, mir zu gestatten, in die Küche zu gehen. Oder sowas, ja? Was sag ich denn da? In welches Licht stelle ich mich und mein Gegenüber, den Ralf oder Gott oder wie auch immer? Ja, ich hätte ja gerne, aber der blöde Kerl, der hat es mir vermasselt. Ist eigentlich, platt ausgedrückt ist das die Aussage. Ich würde gerne das Geld kriegen, was du mir geben möchtest für meine bombastische geistliche Kraftauswirkung im Fluchen, aber Gott erlaubt es mir nicht. Ich finde, das ist Gott gegenüber eine Sauerei. Das ist nicht loyal und nicht in Ordnung. Ja, man kann Dinge, die einem andere sagen, ja so und so weitergeben. So, Bileam hat sich für die eine Variante entschieden. Und bei Gott, ja, kommt es, glaube ich, auch nicht so gut an. Es zeigt, welche Haltung Bileam hat. Was passiert dann? Der moabitische König lässt sich von der Absage nicht beirren. Er bleibt dran und fährt noch einmal größere Geschütze auf. Angesehenere Leute, eine noch größere Delegation und eine enorme Geldsumme wird schon wieder versprochen. Und darüber hinaus setzt er noch einen drauf, hat ja nicht gereicht. Wenn du sonst noch etwas von mir erbittest, will ich das tun. Gefälligkeiten. Gefälligkeiten von einer Person in Regierungsverantwortung. Könnte man gebrauchen, oder? Könntest du sowas gebrauchen? Könnte im Leben hilfreich sein. Okay. Wieder auf den ersten oberflächlichen Blick könnte man sagen, ist Bileams Antwort geistlich korrekt, weil, was sagt er? Wenn Balak, das ist der König von Moab, der da diesen Antrag stellt, mir sein Haus voller Silber und Gold gäbe, könnte ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes übertreten. Coole Antwort, Bileam, scheinbar hast du verstanden, was richtig ist. Aber dann schickt er nicht die Leute in die Wüste, sondern er redet nochmal mit Gott. Und was sagt Gott? Ist auch total überraschend. Gott sagt, dann geh halt mit, wenn du unbedingt willst. Wenn ihr Kinder habt, habt ihr das auch schon mal erlebt. Das Quengeln versucht man ihnen zwar abzugewöhnen, aber es passiert einfach in den 10, 15, wie viele Jahren auch immer man so miteinander geht. Oh Mama, ich will aber unbedingt. Und irgendwann, du hast recht und ich mal Ruhe, oder wie heißt das? Ne? Kriegst du, was du willst und du nervst mich nicht mehr. Und irgendwie kommt mir das fast so vor, als ob es Gott genauso geht, dass er die Schnauze voll hat. Und dass er sagt, eigentlich weißt du ja, was ich will. Ich habe mich klar genug ausgedrückt, du hast es mehrfach gehört. Das ist eigentlich völlig offensichtlich. Aber, meine Güte, dann geh halt. Kenneth Hagin hat mal geschrieben über den vollkommenen und über den zugelassenen Willen Gottes. Ich denke, Bileam hat sich gerade ziemlich direkt in den zugelassenen Willen Gottes katapultiert. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht. In der Bibel steht es klar drin, aber du betest nochmal drüber, wie gesagt, fragst nochmal die prophetisch begabte Schwester Eulalia nach ihrer Meinung. Könnte ja sein, ich weiß, man soll zum Beispiel keinen Ungläubigen heiraten. Ich weiß, ich sollte eigentlich die Steuererklärung nicht frisieren, aber ich habe doch so wenig Geld. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich den Dienst für Gott tun, aber dann kann ich nicht mal jeden Abend Fernsehen gucken und mich ausruhen und das ist irgendwie viel zu anstrengend. Nee. Und dann sagt Gott, irgendwann ist gut. Dann lässt Gott dir irgendwann deinen Willen. Gott vergewaltigt uns nicht. Gott zwingt uns nicht, seinen Willen zu tun. Er sagt zu uns, Leute, vertraut mir, es ist das Beste, was du tun kannst, meinen Weg zu gehen. Auch wenn das am Anfang vielleicht nicht immer so aussieht. Aber irgendwann ist Gott vielleicht müde oder er spürt, dass wir einfach zu verstockt sind und lässt uns laufen. Der vollkommene Wille Gottes, das ist der, wo Gottes Plan mit deinem Leben richtig zum Zug kommt. Keiner ist vollkommen, jeder macht Dinger, ja, das ist nicht der Punkt, aber die grobe Richtung und die Ausrichtung deines Herzens, wenn es das ist, den Willen Gottes zu tun, dann läufst du vermutlich auf diesem Weg. Und die zweite Variante, der sogenannte zugelassene Wille Gottes, das ist die Variante, die verzerrt ist durch deine Sünde, durch Kompromisse, durch Nein sagen, wo Gott eigentlich Ja sagt, durch Ja sagen, wo Gott eigentlich Nein sagt. Und die Frage ist genau die, also eigentlich hat Bernd die Predigt ja schon gehalten und ich finde, er hat das ziemlich gut gemacht. Ich habe das jetzt mal ein bisschen lustig verpackt, aber eigentlich ist die Botschaft ganz ernst. Es geht nämlich darin, was motiviert dich, was treibt dich an, was ist die Grundlage deiner Entscheidung. Bei Bileam war das nicht Gottes Wille. Er hat das vorgegeben, aber vom tiefsten Herzen war es das nicht, denn er wollte mitgehen. Er wollte das Geld, er wollte das Ansehen. Hat sich vermutlich geschmeichelt gefühlt. Wo gibt es denn Bereiche bei mir oder bei dir, die dir wichtiger sind als Gott? Und das können die bescheuertsten Sachen sein. Bei mir war das mal ein Fiat, wie war der dann, 177, ich habe die Nummer schon vergessen, ist schon lange her. Vor 20 Jahren, Führerschein gemacht, erstes Auto, Mofa verkauft, Auto gekauft. Geld für Mofa war mehr, als Auto gekostet hat, weil Auto war... Also ich war 18, Auto war 14. Mein Vater hat immer gesagt, Iris, gib acht, wo du es hinstellst, kurbel die Scheiben ganz hoch, sonst werfen die Leute Briefe ein. Es war nämlich relativ klein, relativ quadratisch und postgelb. Es zog durchs Kassettenfach. Wenn ich die 60 km/h überschritten habe, dann kam da so Luft. Es war im Sommer ganz nett, im Winter war es echt blöd. Es hatte keine Kopfstützen, es hatte noch so einen Choke und so einen anderen Hebel, wo ich gar nicht mehr weiß, wofür der eigentlich da war. Es hatte den Kofferraum vorne und den Motor hinten. Es war ein einmaliges Auto. Wenn du mal ein Foto sehen willst, sprich mich an, dann muss ich mal graben, dann zeige ich es dir. Aber dieses Auto, mein erstes Auto, mein Schritt in die Unabhängigkeit, in die Welt der Mobilität. hat mich sehr beschäftigt. Es hat mich sehr beschäftigt und es war mir eine Zeit lang wichtiger als Gott. Ist bescheuert, ne? Aber es gibt's. Menschen können dein Herz zu einem geteilten Herzen machen. Aber auch Haltungen können dein Herz zu einem geteilten Herzen machen. Vielleicht hast du wie Bernd nach seiner Bekehrung gesagt, Gott, oder der andere Bernd hat es heute auch gesagt, da ging es ums Geld, Gott, du kannst alles von mir haben, außer. Das Außer ist dann das Problem. Es ist eigentlich ein Götze, ein Nie-Götze, habe ich den mal genannt. Nie-Götze. Das heißt, Gott kann alles von mir haben, aber ich werde nie. Ich werde nie, das werde ich mal nie machen. Nie. Vielleicht ist es auf die Straße gehen. Ich bin, ihr werdet es kaum glauben, eigentlich nicht so der extrovertierte Typ. Aber ich habe mich auch vor ungefähr 20 Jahren, laut alte Geschichten, mit Jörg Schwalbach in Limburg in die Fußgängerzone gestellt, mit unserem Gemeindeteam drumherum. Und wir zwei haben dann sozusagen Theater gespielt. Ich war immer die Ungläubige und er hat mich immer dann so bekehrt. Eine Geschichte davon war, die Iris steht auf dem Stuhl gegenüber vom Carshed an der einen Laterne, hat einen dicken Strick um den Hals und der Strick hängt so locker, locker über der Laterne. Und ich stand auf dem Stuhl, genau. Und der Jörg sieht, die will sich umbringen. Das war ja die Szene, ne? Und er hat mir dann von Gott erzählt, ich habe mich bekehrt, habe den Strick abgemacht. Das war nicht lustig. Das macht man nicht irgendwie. Das Blödste war, als wir das einmal, wir haben das ja mehrfach gemacht, diese Szene wiederholt, kamen dann Leute aus meinem Ort, wo ich herkomme, vorbei und haben gesagt, spring doch. Es hat sich an dem Tag auch leider keiner zumindest erkennbar bekehrt. Aber, was will ich damit sagen? Wenn Jesus dir vielleicht sagt, mach das, würdest du es machen? Toll angefühlt hat es sich nicht, aber ich habe mich entschieden, ich mache das halt. Andere von euch haben andere Dinge getan. Aber, ja, wenn wir Gott begrenzen, wenn wir Gott Bedingungen stellen, dann haben wir ein geteiltes Herz. Und wir schlagen eigentlich Gott immer wieder die Tür vor der Nase zu. Nee. Das heißt ja nicht, dass man sofort in alles reinspringt. Das heißt nicht, dass man nicht zugeben darf, ich habe da ein Problem mit, das fällt mir schwer, ich habe da Angst vor. Wir dürfen ja ehrlich sein. Aber ich kann mit der Haltung da dran gehen, aber wenn Gott das wirklich will, dann lasse ich mich da drauf ein. Als es um dieses Theaterstück ging, wir haben dieses Zelttreffen gehabt, kam nach dem Treffen jemand auf mich zu und hat gesagt, weißt du, Iris, das Letzte, was ich spielen wollen würde, wäre der Teufel in dem Theaterstück. Aber wenn ihr keinen findet, dann weiß, ich bin da, ich würde ihn spielen. Und da habe ich gedacht, cool. Ich war beeindruckt, ich habe gedacht, starke Haltung, so es möglich zu machen und Gott kein Verbote zu geben. Okay, wie geht's weiter mit Biliam? Jetzt schauen wir mal rein und lesen im Kapitel 22 ab Vers 21. Also er geht, Gott hat gesagt, na gut, wenn du unbedingt willst, dann geh halt mit. Und die Bibel sagt, Biliam machte sich am Morgen auf, sattelte seine Eselinnen und ging mit den Obersten von Moab. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Ja Gott, sag mal, bist du eine Frau? Weißt du nicht, was du willst? Du sagst nein, du meinst ja. Oder, ne, das sind ja so die gängigen Vorurteile, die wir alle im alten Leben zurückgelassen haben. Was will Gott, was willst du eigentlich von mir? Sagst, geh mit und dann bist du sauer, wenn ich gehe. Das ist in der Ehe schon mal erlebt. Ein Schatz sagt, dann mach's halt. Aber dann machst du es. Genau, so war das. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Und der Engel des Herrn stellte sich in den Weg, um ihm entgegenzutreten. Blöd ist, wenn es dir geht wie Biliam, dein Ehepartner sagt, mach's. Dann machst du es und er macht und du merkst es nicht, dass er macht. Das gibt dann abends richtig Ärger. Er aber ritt auf seiner Eselin und seine beiden Diener waren bei ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen. Und die Eselin wich vom Weg ab, weil sie ist ja nicht blöd, entgegen aller, was wir denken über Esel. Sie wich vom Weg ab und ging auf dem Feld weiter und Bileam schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu lenken. Da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg zwischen den Weinbergen. Eine Mauer war auf der einen und eine Mauer auf der anderen Seite. Und die Eselin sah den Engel des Herrn und drückte sich an die Wand und drückte den Fuß Bileams an die Wand und er schlug sie noch einmal. Jetzt können wir das nächste Bild mal anschauen. Ein ganz berühmter Maler hat nämlich diese Szene gemalt. Bileam, die Eselin, der Engel steht irgendwie ein bisschen verkehrt, aber von hinten wäre vielleicht auch nicht so eindrucksvoll, wie auch immer. So hat Rembrandt sich diese Szene vorgestellt. Er schlägt sie wieder. Ja. Da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sie sagte zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Bileam sagte zu der Eselin, als würde er schon immer mit Tieren reden. Gell? Das klingt hier so, sagte zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir getrieben hast, hätte ich doch ein Schwert in meiner Hand, gewiss hätte ich dich jetzt erschlagen. Hast du das schon mal gemacht? Ich weiß nicht. Manchmal gibt es ja so Esel in unserem Leben. So ein Esel kann ein Umstand sein, so ein Esel kann eine Situation sein, so ein Esel kann ein Mensch sein, kann, nimm mal nochmal den geliebten Ehepartner sein, der nicht so mit dir konform geht auf deinem Weg und der dir plötzlich ein Bein stellt oder den Fuß an die Wand drückt und dich blockiert und dir zeigt, nee, hier geht's nicht weiter, das ist nicht der richtige Weg. Und dann hast du die Wahl, den Knüppel rauszuholen, meistens ja verbal, und zu sagen, was willst du überhaupt, stell dich nicht so an, ich gehe aber den Weg, halt deinen Mund, will ich nicht hören und überhaupt, es war noch nie anders und wie soll das denn gehen? Oder du hast die Möglichkeit, darum habe ich die Predigt so genannt, vielleicht kommt jetzt so der Aha-Effekt wegen dem Titel Ehre den Esel. Wenn du so eine Blockade erlebst in deinem Leben, dann halt doch mal inne, bevor du den Knüppel ziehst oder das Schwert und frage dich, ob vielleicht Gott quer über deinem Weg steht und dir sagt, hier solltest du nicht sein. Was sind das für Männer, mit denen du da unterwegs bist? In welcher Gesellschaft befindest du dich? Auf welchem Weg bist du unterwegs? Welche Richtung hast du denn da eingeschlagen? Und vielleicht sagt dir das jemand. Vielleicht ist derjenige, der das sagt, noch nicht einmal gläubig. Und er sagt einen Satz und es klingelt in dir und du ärgerst dich. Aber vielleicht steckt ja in dem Satz, der dich ärgert, ein Wink vom Himmel, der dir sagt, du musst umkehren. Du solltest einen anderen Weg einschlagen. Vers 30. Und die Eselin sagte zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis zum heutigen Tag? War es je meine Gewohnheit, dir so etwas zu tun? Und er sagte, nein. Die zwei haben sich eigentlich ganz gut gekannt. Und der Bileam wusste, meine Eselin ist ein zuverlässiges Tier, die ist treu. Die hat mich nicht im Stich gelassen, auch wenn es mal hoch herging, die hat sich nicht irritieren lassen, die war zuverlässig. Warum zweifle ich eigentlich so plötzlich an ihr, obwohl sie all die Jahre mir treu gedient hat? Da enthüllte der Herr die Augen Bileams und er sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten, denn der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Und die Eselin sah mich und wich vor mir aus, nun schon dreimal. Wenn sie nicht vor mir ausgewichen wäre, dann hätte ich dich jetzt auch erschlagen, sie aber am Leben gelassen. Und Bileam sagte zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegentratest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Der Engel des Herrn sprach zu Bileam, geh mit den Männern, aber nur das, was ich dir sagen werde, sollst du reden. Und Bileam zog mit den Obersten des Balak. Welche Ironie. Der blinde Seher und die schlaue Eselin. Welche Ironie ist darin, dass der eigentlich der Prophet ist, der ist der Übernatürliches wirkt, das Offensichtliche nicht sieht und nicht merkt, dass er zwar gestern noch von Gott gebraucht wurde, aber heute einen Weg eingeschlagen hat, sich Gesellschaft gesucht hat, die nicht gut ist für ihn. Das Groteske dabei ist, dass in vielen Fällen, wo das in unserem Leben vielleicht passiert oder passiert ist, dann am Ende Gott immer noch die Schuld bekommt. Gott hat ja gesagt, geh mit. Ne? Ich hatte ja plötzlich da gar nicht mehr dieses ungute Gefühl und dann habe ich es halt mal gemacht. Bileam ist ein typisches Beispiel für einen Menschen, der zwar Gott kennengelernt hat, vor Gott sogar übernatürlich gebraucht wurde, aber ein geteiltes Herz behalten hat. Er hat nicht ganz, nicht wirklich Gott gehört. Und seine Geschichte geht auch nicht gut aus. An anderen Schriftstellen finden wir das. Er empfiehlt dem Feind Gottes, er gibt dem Feind Gottes nachher noch einen Tipp, wie er das Volk Gottes doch noch verfluchen kann, nämlich wenn sie in Sünde fallen. Und er stirbt am Ende eines unnatürlichen Todes in diesem geistlichen und auch ganz praktischen Kampf. Das ist keine schöne Geschichte, um sie anzuschauen. Und wenn ich sie lese, dann macht sie mich immer ein Stück weit traurig. Erstens, weil es da so passiert ist und weil ich weiß, dass es auch immer wieder noch neu heute passiert. Und auch ich aufpassen muss, wo ist mein Herz? Ist es wirklich ganz bei Gott? Aber in mir weckt die Geschichte neben der Traurigkeit auch die Sehnsucht, dass ich Gott ganz gehören will. Und dass ich nicht wie Bileam eigentlich der Esel sein möchte. Der Reiter war in dem Fall der Esel in der Geschichte, der Doofe, der Angeschmierte, der das nicht verstanden hat. Und manchmal vergeistlichen wir Dinge, die gar nicht im Willen Gottes sind, oder vergeistlichen unsere Ausreden, den Willen Gottes nicht zu tun, und präsentieren das ganz toll. Und mein Rat, oder ich glaube, das, was Gott uns heute Morgen sagen will als Gemeinde, ist, wenn jemand dich korrigiert, halt ihn nicht gleich für einen Esel, sondern versuche herauszufinden, ob es möglicherweise Gott sogar ist, der zu dir spricht. Weil es wäre schrecklich schade, wenn wir solche Momente der Korrektur verpassen. Der Bernd hat eine meiner Bibelstellen schon geklaut und ich führe sie uns jetzt an, weil ich habe euch meine Punkte verschwiegen. Aber der Dennis kann sie jetzt mal offenlegen. Ein verlockendes Angebot, das war der Start der Geschichte. Das zweite, der vollkommene und der zugelassene Wille Gottes. Drittens, ehre den Esel. Und Punkt 4, wie kann ich mich vor Irrtümern schützen? Vielleicht fragst du dich das jetzt und du sagst, boah, ich weiß gar nicht, ist das jetzt der Teufel oder ist das jetzt Gott, der mir da am Weg steht? Ist es eine Anfechtung oder sagt Gott mir, Moment, das ist nicht mein Plan, das ist nicht der Weg, den ich für dich habe. Und die Bibel lässt uns nicht im Regen stehen, sondern sie gibt uns einen Tipp in Römer 12, Vers 2. Da sagt die Schrift, gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Andere Übersetzung, in der Guten Nachricht steht es folgendermaßen, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Luther sagt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt. Und auch die Schlachterübersetzung sagt es so, damit ihr prüfen könnt. Haben wir verstanden, was das meint? Das meint, nur wenn ich völlig bereit bin, mein Denken von Gott und seinem Wort erneuern zu lassen, bin ich überhaupt in der Lage, zu raffen, zu erkennen, zu kapieren, was Gott für mein Leben will. In der New Living Translation auf Englisch, das hat mir auch sehr gut gefallen, da steht's, don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kopier nicht das Verhalten und die Gewohnheiten der Welt, sondern lass Gott dich verändern in eine neue Person, indem du dein Denken, die Art und Weise, wie du denkst, veränderst. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Dann wirst du Gottes Willen erkennen. Eine andere Bibelstelle, ich habe sie gesucht und wiedergefunden, sie steht in Johannes 7, Vers 17, da sagt Jesus, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Ich glaube, dass wir aus diesen Bibelstellen und anderen den Schluss ziehen können, dass Gott seinen Willen nur denen wirklich offenbart oder ganz offenbaren kann, die ein ungeteiltes Herz haben. Wenn du das nicht hast, wenn du solche Niesachen hast, wenn du Dinge hast, wo Gott sich den Platz, den Thron teilen muss oder wo er ihn gar nicht innehat, dann wirst du taub sein. Und ich sage dir, du kannst nicht erkennen, was Gott von dir will. Und wenn du dann jammerst und sagst, ich kann Gottes Stimme nicht hören, dann bist du selber schuld. Ist das böse, wenn ich das sage? Ich glaube, es ist ein bisschen hart, aber ich glaube, es ist wahr. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder fragen, habe ich ein ungeteiltes Herz? Gehört es wirklich ganz Gott? 2. Chronik 16,9, da sagt die Bibel, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Der Bernd G. hat uns 2 Bibelverse geschenkt heute Morgen. Er hat auch aus Psalm 34 das zitiert, wo es heißt, diejenigen, die, wie war das, die Gott ernst nehmen, die wird er beschützen, die wird er segnen. Der Bernd hat es uns heute Morgen gesagt aus Psalm 91, weil er an mir hängt, weil er ganz an mir hängt, will ich ihn erretten. Und wisst ihr, niemand weiß, ob du ganz an Jesus hängst, außer Gott und dir selber. Manchmal ziehen wir aus Schicksalen von Menschen voreilige Schlüsse. Das heißt nicht, dass jeder, der leidet, chronisch krank ist oder sowas, ein übler Christ ist. Das meine ich nicht. Das geht dich auch gar nichts an. Aber, dass Gott ein übler Gott ist, diese Schlussfolgerung dürfen wir nicht ziehen. Das ist nämlich nicht die Wahrheit. Und ob dein Herz und ob mein Herz ungeteilt auf Jesus gerichtet ist, das wissen meistens nur 2 Leute, Gott und du selber, vielleicht noch dein Ehepartner. Und es ist eine Herausforderung, sich da zu hinterfragen. Eine ganz beliebte Bibelstelle, da habt ihr schon 1000 Predigten drüber gehört. Ich habe, glaube ich, da noch nie drüber eine gehört. Und ich habe mich oft gefragt, was meint Gott damit? Hebräer 12, da sagt die Bibel, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Was für nette Worte in der Bibel stehen. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Ich glaube, dass Biliams Eselserlebnis so eine Züchtigung war. Lieber hast du mal einen Fuß verstaucht und verschrammt, als dass du deinem sicheren Ende ohne Gott entgegenrennst, oder? Was ist die bessere Alternative? Wir sind eine Gemeinde, die überzeugt ist, dass Gott heilt. Und ich sage auch nicht, Gott schickt dir mal ein Krebsgeschwür, um dich zu erziehen. Das meine ich nicht. Aber Erziehung funktioniert anders. Sie funktioniert durch andere Widerstände im Leben. Sie funktioniert durch eine Traurigkeit, die der Heilige Geist dir schenkt. Und es gibt gute Traurigkeiten. Nicht Verdammnis, nicht so buff, sondern eine Traurigkeit, wo du spürst, eigentlich zieht Gott dich zu sich. Er liebt dich. Es ist eine Traurigkeit, die einer Liebe entspringt. Wenn ich meinem Kleinen sage, du gehst nicht ohne mich über die Straße, dann mache ich das nicht, um ihn zu beherrschen, sondern um sein Leben zu schützen. Und wenn Gott zu dir sagt, den Weg geh nicht, dann macht er das nicht, weil er mal wieder zeigen will, wer der große Macker ist und wer das Sagen hat, sondern das macht er, weil er dich lieb hat und weil sein Weg der beste ist. Und wenn wir das wirklich glauben, dann handeln wir so, wie es die Bibel sagt und nicht so, wie es alle anderen tun. Und wenn sie fromm angezogen und fromm heißen und keine Ahnung was sind, und wenn es Pastoren oder Pfarrer sind, es spielt keine Rolle. Wir tun das, was das Wort sagt, nicht was alle anderen tun. Und mein vorletzter Punkt, danke für eure Geduld, aber ich weiß nicht, wie ich das Ding sonst rundkriegen soll. Mein 5. Punkt ist, dann können wir, glaube ich, zeig mal Punkt 5 bitte. Sei ein Esel für Jesus. Mach dich doch mal so richtig zum Deppen. Nicht aus einer Laune heraus, sondern wenn es so geschieht, dann lass es doch so sein. Wenn Leute dich auslachen, weil du gläubig bist, wenn Leute dir den Intellekt absprechen, weil du denkst, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann lass das doch mal passieren. Es tut nicht so weh, wie man manchmal denkt, dass es weh tut. Aber irgendwann stehen wir vor Gott und dann wird es uns weh tun, dass wir es nicht gemacht haben, dass wir gekniffen haben, dass wir feige waren. und dass wir dem, der uns das Leben gerettet hat, nicht treu waren, sondern wir waren anderen treu. Wir haben Menschenfurcht gehabt, wollten unseren Ruf und unsere Freunde nicht verlieren. Abraham zum Beispiel war ein Depp für Gott. Er hat Sachen gemacht, die sind dumm. Er verließ sein Land, seine Verwandtschaft, seine Sicherheit, seine gesellschaftliche Stellung. Und er gab Gott das, was er sich in seinem ganzen Leben am allermeisten gewünscht hat und wo er elendig lange drauf gewartet hat. Seinen Sohn, den gab er ihm wieder. Noah war wie ein Depp. Wer baut ein Riesenschiff an Land, weit ab vom Meer, zu dieser Zeit? Was der sich für Sprüche jeden Tag angehört haben muss, mag ich mir gar nicht vorstellen. Wie bescheuert muss man sein, um sowas zu tun? Johannes der Täufer war menschlich sehr isoliert und seltsam, aber die Bibel sagt, er war groß in den Augen Gottes. In wessen Augen möchtest du denn gerne groß sein? In meinen? In Leutens Augen oder in Gottes Augen? Ich glaube, dass Gott Menschen sucht, die bereit sind, sich zu blamieren. Hast keine Garantie, dass es auch mal so weit kommt. Vielleicht geht es ja sogar ohne Blamage aus, aber die Bereitschaft, die braucht Gott. Leute, die nicht zulassen, sucht Gott, dass Ängste und Sorgen ihre Ratgeber sein dürfen. Ich habe die auch, aber oft merke ich es dann und sage, okay, das kann es nicht sein. Gott sucht Leute, denen es egal ist, ob ihr Ruf ruiniert wird und andere schlecht von ihnen denken oder reden. Wenn jemand Ablehnung erlebt hat und Rufmord erlebt hat, dann Jesus. Wenn dem Sohn Gottes unterstellt wird, er ist vom Teufel besessen. Schlimmer kann es nicht sein, oder? Wenn sie zu dir sagen, keine Ahnung, wes Geistes Kind du wohl bist. Die Bibel sagt, oder Jesus sagt zu Petrus, zu Simon, 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 siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir haben Herausforderungen. Wir kriegen Angebote. Der König von Moab lebt in anderer Gestalt auch heute noch. Und er läuft herum, der klingelt an Türen von Christen und er macht Angebote, die scheinbar so toll aussehen. Und wenn er bei dir klingelt, dann schick ihn in die Wüste oder steck ihn von meinem Wegen in Bernds Fahrstuhl. Das ist auch legitim. Und gib es Gott zurück. Und mein allerletzter Punkt ist, habe Eselsohren. Das meint nicht, lass deine Bücher saumäßig aussehen, sondern das meint, habe große Ohren heute. Ja? Das heißt, hab große Ohren für Gott, sei jemand, der nie aufhört zu lernen. Wenn du das Thema Weisheit in der Bibel studierst, eine Feststellung, die ich gemacht habe in meinem Bibelstudium, da werden immer die Leute weise genannt, die Fragen stellen, die lernend sind. Da werden nicht die Leute weise genannt, die am lautesten und am längsten ihre eigene Meinung zum Besten geben, die auf der Stirn dieses unsichtbare Schild tragen, ich habe recht, ich weiß Bescheid, frag mich und die Geheimnisse der Welt werden dir offenbart werden. Das sind nicht die Leute, die Bibel weise nennt. Die Bibel nennt die Leute weise, die sich belehren lassen. Die Bibel nennt die Leute weise, die sich korrigieren lassen und die auf Esel hören. Die nennt die Bibel weise. Ein Beweis, Sprüche 9, Vers 8. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Wenn deine natürliche Reaktion auf Kritik und Korrektur Liebe ist, dann bist du weise. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn es dir noch nicht ist, dann kannst du dich entschließen, das nächste Mal anders zu reagieren. Oder Sprüche 21, 11, wenn man dem Spötter Geldbuße auferlegt, dann wird er einfältige Weise. Und wenn man den Weisen belehrt, nimmt er Erkenntnis an. Lass uns doch vor Gott stehen und beten und dieses Wort, auf dieses Wort reagieren. Herr, ich danke dir, dass dein Wort so klar und eindeutig ist. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, ehrlich zu werden vor dir und vor uns selbst. Und Heiliger Geist, ich danke dir, Herr, für jedes Herz, das schon gecheckt und geprüft ist und das jetzt nichts gefunden hat. Aber ich danke dir, Herr, auch für jedes Eckchen, für jeden Krümel oder für jeden dicken Brocken, der jetzt ja entlarvt wurde, der enttarnt wurde, einfach durch dein Wort. Und Vater, ich bete, dass du uns den Mut gibst, demütig zu sein und unsere Fehler zuzugeben. Dass du uns den Mut und die Demut gibst, sogar auf dumme Esel zu hören. Und dass du uns die Weisheit gibst, belehrbar zu bleiben. Nicht hart, nicht selbstgerecht oder besserwisserisch, sondern belehrbar und offen. Ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst und dass du dieses Wort versiegelst. Ich binde den Feind, der versuchen wird, es zu stehlen, im Lauf des Sonntags und der Woche, dass es untergeht. Und ich setze dieses Wort frei, dass es die Kraft hat, dich zu verändern und deinen Sinn und deinen inneren Menschen zu erneuern. Und ich möchte fragen, wer möchte sich denn heute Morgen mal zum Esel machen für den Herrn?
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.